Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Herzlich willkommen zur Footballerei, es ist Montagabend, 19 Uhr. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist noch eine Woche, wir sind in der Super Bowl Woche. Wir wollen mit euch über den Super Bowl sprechen. Ich habe mir hier wunderschöne Gäste eingeladen, die unglaublich viel Fachwissen haben. Erstmal Sebastian, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Wunderschön, hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber gut, wenn du das so sagen möchtest, dann wer bin ich, dass ich dir widerspreche?
Sag doch nur die Wahrheit. Und natürlich auch unser allerliebster Stolle. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend. Ich glaube, Sebastian, bei dir meinte er das mit Fachwissen, bei mir mit wunderschön.
Ach so, ja, das ist okay. Vom Namen passt das ja auch, also von daher ist es.
Ne? Wir wollen erstmal mit euch ganz kurz über diese Woche sprechen. Die wird für uns ganz speziell, denn die Super Bowl, also ja, der Super Bowl steht an. Ich bin schon ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Erstmal haben wir einen Livestream am Sonntag. Der Druck, ja. Genau. Es ist unglaublich.
Immens.
Super Bowl Woche. Die Chiefs sind nicht mehr dabei. Eigentlich müsste der Druck bei mir abgefallen sein. Ich bin ganz, ganz nah bei den Bengals und freue mich, wenn Joe Burrow auch am Sonntagabend noch eine Zigarre rauchen kann. Nein, ich möchte einmal darüber sprechen, dass wir am Sonntag ab 20 Uhr einen Livestream haben mit ganz vielen Gästen, ganz vielen spannenden Personen. Wir senden live aus der Hebebühne und sprechen mit euch über alles, was mit dem Super Bowl geht. Versüßen euch die Wartezeit, 0.30 Uhr ist lang. Man kennt das von Silvester, man weiß gar nicht, was man die ganze Zeit machen möchte. Ich habe einen Tipp für euch. Sonntag 20 bis 22.30 Uhr, bevor es dann losgeht, die Super Bowlerei bei uns auf YouTube und Twitch ganz live mit ganz vielen Gästen. Das wird super. Und das andere, was super wird, Kutsche ist unterwegs, der ist heute nicht hier. Der ist nämlich jetzt mehr oder weniger schon kurz davor loszufliegen nach L.A. Kutsche on Tour, er wird vor Ort sein, er wird im Stadion sein. Er wird uns von all den Sachen berichten, die in L.A. passieren. Stolle, was erwartest du davon, Kutsche?
Na, das haben wir richtig performt, erwarte ich. Wenn er schon so ein Schweineglück hat, zum Super Bowl kommen zu dürfen, dann erwarte ich mehr als ein Blake Bortles T-Shirt, aber weit mehr. Ja, ja, dann möchte ich natürlich, dass er ein Interview führt mit der Ehefrau von Matthew Stafford, mindestens. Dann möchte ich, dass er ein Interview führt mit der Zigarre von Joe Burrow. Und als Dritte wünsche ich mir natürlich auch nochmal, dass er ein paar Tipps holt, weil ich bin ja der Schöne, aber ich werde auch älter. Also würde ich mir wünschen, dass er noch ein paar Schönheitstipps von Sean McVay holt. Der hat bestimmt eine Creme zu Hause, die nur in Kalifornien zu kaufen gibt.
Wollen wir wetten, dass einige Leute auch dafür wären, dass Kutsche Sean McVay eigentlich direkt mitbringt aus L.A., wenn er schon da ist. Also ich glaube, ja. Da würde da sich nicht beschweren. Fabienne ist, glaube ich, auch so eine, die sagen würde, ja, auch komm, wenn er weg muss, nimm sie den. Also
dann gucken, ob er den ins Handgepäck bekommt.
Als Headcoach der Leipzig Kings installieren, oder? Nee, wieso? Der kann sich in Hamburg.
Sea Devils.
Ja.
Oder Blue Devils, wer weiß das so genau.
Blue Devils oder ne, irgendwo hier.
Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Wir werden wirklich ab morgen früh, glaube ich, kommt der erste Podcast, der erste Frühstücksei aus L.A. Ich bin da sehr gespannt. Flo, ich glaube, du bist der zweite Protagonist, der aus Hamburg weint, dabei ist. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Diese Woche hat auch noch ganz viel anderes zu bieten. Und ich glaube, wir springen direkt rein, weil man hat das Gefühl, die Super Bowl-Woche ist ja kein Spiel am Wochenende, war doch ein Spiel. Habt ihr den Pro Bowl geguckt? Sebastian, hast du reingeschaut? Gibt's die?
Ich habe kein Null. Ich kann dir nicht sagen, was passiert ist, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Und es stimmt mich nicht.
Stolle, hast du zumindest einen Blick in dieses süße kleine Spiel, was da in Las Vegas stattgefunden hat, in einem wunderschönen Stadion, 2 Jahre in die Super Bowl-Stätte. Hast du etwas mitbekommen? Wer hat gewonnen?
Tatsächlich mitbekommen habe ich es eigentlich nur, weil ich dieses, wie ich finde, phänomenale Mini-Interview mit dem Panther der Raiders gesehen habe. Ich hatte 3 Holds, 2 Halbzeit-Hotdogs und ein Interview. Sehr gut. Und natürlich war Max Crosby völlig, ich weiß nicht, was sie dem eine impft haben, aber dem hat jemand vergessen zu sagen, dass Defender beim Pro Bowl einfach nichts machen dürfen. Das fand ich zumindest mal unterhaltsam, aber dieses Spiel hat mich, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht wahrgenommen, ich habe gerade festgestellt, dass das NHL All-Star Game ja auch in Vegas stattgefunden hat und das war in allem einfach geiler. Also wer noch nicht diesen Dodgeball-Schuss gesehen hat, also der hat wirklich was verpasst. Ihr kennt alle den Film, oder?
Ja.
Dodgeball.
Dodgeball haben die NFL-Stars ja auch gespielt, da war es relativ langweilig. Für mich war der Crip-Dance von Mac Jones vielleicht das große Highlight, du hast es auch nicht gesehen. Was denn das, was verpasst?
Das Letzte, was ich vom Pro Bowl wirklich in Erinnerung habe, ist immer noch der Tackle von Sean Taylor gegen Brian Moorman, den Panther der Bills. Das ist die letzte Erinnerung, die ich an den Pro Bowl, das war 2007 und damit möchte ich das, das kann man nicht mehr toppen. Also, Entschuldigung. Nein.
Dann beenden wir hier den Blick nach hinten, gucken nach vorne.
Vielen Dank.
Am Donnerstagnacht auf Freitag finden die NFL-Honors statt. Die waren vorher immer am Samstagabend. Ich hätte sogar gesagt, es wäre am Mittwoch. Jetzt sind sie am Donnerstagabend in diesem Jahr. Und da werden die großen Awards der Regular Season verteilt. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Man rechnet die Playoffs dann ja schon gefühlt jetzt ein bisschen rein. Trotzdem würde ich mit euch gerne einmal mal durchgehen. Was sind denn wirklich die spannenden Awards? Der erste, der feststeht, Rookie of the Year. Pepsi Rookie of the Year, um ehrlich zu sein. Jamar Chase. Erstmal ein Cham auf Jamar. Hat er sich verdient?
Prost.
Und dann für dich die Frage, Stolle, ist es der Richtige oder hättest du jemand anders gewählt?
Es ist natürlich der Richtige. Ich hätte trotzdem jemand anders gewählt. Einfach aus Davis Mills. Ich finde, Davis Mills hat im Dezember besser gespielt als wahrscheinlich, ja, außer Chase vielleicht, aber sonst jeder andere Rookie. Und wenn man denkt, mit wo der spielt, mit was der spielen musste, fand ich, dass das echt beeindruckend war, was der da abgeliefert hat. Er hat immer noch dafür gesorgt, dass ich zumindest davon ausgehe, dass die Texans überhaupt nichts mit dem Quarterback zu tun haben werden im Draft. Der war für mich eigentlich der Rookie des Jahres, weil den hatte wirklich niemand, den konnte auch niemand auf der Rechnung haben. Aber natürlich, Jamar Chase ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer.
Sehr schön. Dann nehmen wir das als verdient rein. Siehst du, glaube ich, genauso.
Fällt schwer, irgendwelche Argumente gegen ihn zu finden. Also ganz, ganz klar, ja, absolut verdient.
Ich finde es ganz spannend, weil nach der Hälfte der Saison hatte gar keiner Jamar Chase auf der Linie in irgendeiner Form. Für mich war da Mac Jones die entscheidende Person, der irgendwie klar vorne war. Es war vielleicht, keine Ahnung, noch ein paar andere, die da mit reingelaufen sind. Aber eigentlich war das doch völlig anders, oder? Also der hat in der zweiten Hälfte wirklich mehr oder weniger alle überrascht dann. Oder wie seht ihr das?
Ja, also das ist ja bei der MVP-Geschichte genauso. Ich meine, da kommt dann auch jede Woche einer mit, da kam dann der Kyler und dann war plötzlich Lamar Jackson und jetzt guckst du hinten raus und sagst, wo war denn bitte Lamar Jackson mal? da müssen die Blätter noch grün an den Bäumen gewesen sein. Also da verändert sich schnell mal sehr viel.
Sehr schöne Überleitung. MVP, glaube ich, der größte Award, der im Prinzip auch schon gefühlt feststeht. Ich glaube, jetzt mit der Retirement von Brady haben ganz viele nochmal so gehofft, auch könnte man dem Brady am Ende nicht noch einen MVP-Titel schenken? Wird er nicht, oder? Wie siehst du das, Sebastian?
Naja, es ist halt schwer, ne? Also eben, weil die Stimmen ja schon alle abgegeben sind. Ich glaube, wenn das wirklich wenn die jetzt abstimmen würden, dann würde er sicherlich allein schon wegen dieser ganzen Story eine sehr, sehr gute Chance haben, gegen Aaron Rodgers zu gewinnen. Aber so, wenn man sich die Reihenleistung anguckt, dann fällt halt auch wieder schwer, gegen Rodgers zu argumentieren. Obwohl ich halt auch sagen muss, Brady mit 5.400 Passing Yards und 4.043 Passing Touchdowns, das sind halt auch schon Monsterzahlen, aber Rodgers kann da halt nochmal eine Schippe drauflegen und so denke ich, ist das eine klare Sache, da wird Rodgers seinen Titel verteidigen und dann ist das halt so.
Gerne noch die Frage bei euch an die Community, sagt uns mal, wer ist für euch der MVP, bin ich gespannt, was da rauskommt. Es wurde am Wochenende beim Pro Bowl abgestimmt. Dafür ist er dann doch noch ganz gut. Die Topspieler wurden gefragt. Die haben weder Brady noch Rodgers genannt, sondern ganz unüberraschend Jonathan Taylor. Ist das für dich noch ein Kandidat, Stolle?
Nee. Also grundsätzlich ja. Ich würde mir wünschen, dass Jonathan Taylor gewinnt. Als alter Badgers-Fan finde ich das sehr geil. Aber schlussendlich hat er für eine Mannschaft gespielt, die Playoffs verpasst hat. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals MVP wird, wenn er nicht mal die Playoffs erreicht. Deswegen ist das sicherlich Spieler der Herr, MVP der Herzen, das Schalke 04 der MVP-Wahl, aber am Ende des Tages ist es einer von den beiden alten Säcken da und wer, ist mir ehrlich gesagt völlig egal, weil das ist so ein Award, ja, ich glaube, beide hätten lieber was anderes gewonnen und ja. Ich sehe es genauso.
Ja. MHE 2001 sagt Debo Samuel, wahrscheinlich auch bei vielen irgendwie auch ein MVP des Herzens, aber hat, glaube ich, keine Chance, wenn man sich die Statistiken anguckt, oder?
Also allein schon, weil Cooper Kupp auch noch da ist. Und Cooper Kupp hat, finde ich, wenn dann noch ein besseres Argument. Man kann, klar, ich habe diese Diskussion auf Twitter auch schon geführt mit einem 49ers-Fan, der eben auch der Meinung war, dass...
Remo?
Nee. mit Remo diskutiere ich nicht über die 49ers. Nein, aber der war halt auch der Meinung, dass, also gerade wenn du guckst, dass du wie Kyle Shanahan Deebo Samuel eingesetzt hat. Und da hat er natürlich auch vollkommen recht. Also wenn du einen klassischen Wide Receiver auf Running Back einsetzt und der dann auch so einen riesen Impact hat, das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, Cooper Kupp allein von den Nummern her ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der hat die Triple Crown gewonnen. Und dem würde ich es definitiv auch gönnen, genauso wie Jonathan Taylor. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Es wird nicht passieren.
Die Community sagt, Mike Frank, Josh Allen ist, glaube ich, auch ganz spannend. Fand ich diese Saison aber ehrlicherweise nicht so stark wie im letzten Jahr. Also war für mich jetzt nicht einer der Top-Kandidaten. Wie siehst du das, Stolle?
Zumindest fehlte die Konstanz. Ne? Also der hatte, war am Anfang brutal stark und dann am Ende sicherlich. Aber zwischendurch, glaube ich, war das eben sicherlich auch nicht ihm alleine geschuldet. Aber ist ja nun mal auch ein Teamsport. Na, also ich glaube, das wird halt einer der beiden sein, wer auch immer es von beiden ist. Und
Christian Dietze sagt, würde es Brady gönnen, aber Rodgers wird es. Ich meine, am Ende, glaube ich, sind die Interceptions da das große, große Argument für Rodgers. Stradis sagt, Rodgers knapp vor Brady. Lukas Schreivogel, sagt wahrscheinlich ein bisschen noch geblendet von den Playoffs. Burrow ist der verdiente MVP. Aber das ist eben nicht Teil, also nicht mal die Playoffs sind Teil dieser Thematik. Das Ding ist schon seit Wochen mehr oder weniger im Kasten und alles wurde abgestimmt. Von daher wird es schwer für Burrow da irgendeine Chance zu haben.
Das ist zum Beispiel auch beim Coach of the Year so. Ne? Man könnte, finde ich, grundsätzlich argumentieren, dass Zac Taylor als Coach of the Year durchaus ein gutes Argument hätte, wenn er jetzt, also wenn man mal die Playoffs mit einbezieht. Aber die zählen halt nicht mit rein. Und deswegen wird es da schwer, sein Case zu machen, würde ich sagen.
Sehr, sehr schöne Überleitung. Mir gefällt das hier. kommen wir zum Coach of the Year. Für mich, die Favoriten sind natürlich irgendwie Rabel oder LaFleur. Bei dir wahrscheinlich LaFleur, nehme ich an, Stolle. Siehst du jemand anders, der eine Chance hätte?
Ja, tatsächlich. Also zum einen finde ich, dass LaFleur absolut überfällig ist, diesen Award mal zu gewinnen. Weil wenn wir jetzt wirklich auch mal die Playoffs rauslassen, und das tue ich in diesem Fall natürlich sehr gerne, finde ich einfach, es gab noch nie einen Coach, der in 3 Jahren so viele Spiele in der NFL gewonnen hat, in seinen ersten 3 Jahren. Und der war die letzten beiden Jahre nicht mal ein Thema bei dieser Wahl. Und das finde ich lustig, weil oft war dann so das Argument, naja, er hat ja Rodgers. Wobei, als er angefangen hat, war es so, oh, er muss ja mit Rodgers. Also das so immer so, das macht da irgendwie immer keinen Sinn. Wie auch immer, ich finde, er hätte das absolut verdient. Aber wen ich total gern sehen würde, aber die NFL ist leider viel zu berechenbar, ist Bisaccia. Noch nie hat ein Interimscoach ein Team in die Playoffs geführt. Fände ich einfach geil, wenn der von den Raiders, und das vor allem nach all dem, was den Raiders da widerfahren ist, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ich dachte kurz, du sagst Bill Belichick, weil er Mac Jones so krass entwickelt hat.
Nee, Bill Belichick natürlich nicht. Aber ich freue mich, dass Bisaccia jetzt zu den Packers kommt. Das ist super. Endlich ein Special-Teams-Coach, der weiß, was er tut.
Ja. Da habt ihr es bitter nötig, würde ich es kommentieren wollen.
Das sagen die auch selber.
Ne? Sehr, sehr schön. Mike Matthias sagt noch, Tomlin mit einem halbtoten Big Ben und der O-Line die Playoffs erreicht.
Ach, ja, es ist immer so. Ich finde das, was Tomlin leistet, finde ich schon beeindruckend, aber das ist halt nichts, was Coach of the Year würdig ist, weil da fehlt der große Wurf. Also wenn er wirklich jetzt komplett überzeugt hätte in der gesamten Saison, das war letzte Saison ja auch, gehst mit 11-0, startest du und dann brichst du dann irgendwie doch ein. Wenn du das so eine komplette Saison durchziehen kannst, dann sicherlich, aber so, da sind andere einfach, die es mehr verdient haben.
Schön finde ich Kai Beetzing mit Stolle.
Na, bin ich voll bei Sebastian. Also ich glaube, Tomlin würde ich da tatsächlich, weil zu sagen, ja, mit einem halbtoten und einer schlechten am Ende ist es ja in gewisser Weise auch ein Nest, in das du dich selber setzt und so als Head Coach bist du da ja auch mit involviert in die ganzen Geschichten, sicherlich nicht in alles, aber ich glaube, dass Big Ben zurückgekommen ist, das wird sicherlich auch er eine Rolle mitgespielt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht gesagt hat, den will ich nicht mehr. Also finde ich dann zu sagen, nee, find er nicht, sehe ich nicht.
Spannend. Kalle ist nochmal einmal hier, 4 Spiele mit der Truppe zu gewinnen, da bin ich bei der Davis-Mills-Diskussion. Das geht so ähnlich. Mike Frank, also das kann doch vom logischen Verstand her fast nur der Coach des Super Bowl-Winning-Teams sein. Ich glaube, es ist fast nie der Coach des Super Bowl-Siegers. Aus dem einfachen Grund, dass die Regular Season gesehen wird und dann wirklich die Coaching-Performance und nicht einfach nur das beste Team zu haben oder das dominanteste Team, sondern da geht es, glaube ich, um andere Sachen. Gerade auch eine Verbesserung. Mike Matthias sagt, Tomlin war ein Scherz. Wir nehmen das ernst, was du hier schreibst. Da musst du aufpassen.
Ja.
Genau,
Royal Keeper. Ich weiß, dass er es auch mit den Steelers hält. Also, ja. Ne, das
ist natürlich. Bei Royal Keeper, da verstehe ich das. Urban Meyer, das nehme ich nicht ernst, aber.
Ja. Das war zu offensichtlich.
Das war aber eine schöne Storyline. Also, ich meine, Urban Meyer hat mir gerade auch mit der Geschichte dann in London und den in der Pressekonferenz zu sehen, er wollte meine Frage nicht beantworten. Ich finde das schön. Das ist eine schöne
Karma. Karma, genau. Mein Freund.
Und Michele sagt, kein Coach of the Year, aber finde es beeindruckend, wie Dan Campbell die Lions mental aufgebaut hat. Das finde ich eine total spannende Geschichte. Auch das wiederum, das wurde ja von der Football-Community schon so in beide Richtungen. Alle erstmal cool, emotional, da lässt jemand was raus. Ich weiß noch, dass Coach Schuhan hier saß und gesagt hat, das darf ein Coach nicht machen. In der NFL, das ist hartes Business und da darfst du nicht hinsetzen und heulen. Wie seht ihr Dan Campbell?
Also ich finde, er ist genau der Richtige für den Job auf jeden Fall. Ich finde, du merkst halt, der nimmt die Jungs mit und der holt, glaube ich, auch, das sind auch die Jungs, die er haben will, ja, welche, die so richtig hart arbeiten. Das ist so ein bisschen, das passt zu Detroit. Ich glaube, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Coach of the Year finde ich dann doch ein bisschen arg übertrieben mit den wenigen Spielen, die du gewonnen hast. Das finde ich dann doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Ob man jetzt heulen darf oder nicht, ich glaube, heutzutage darfst du irgendwie fast alles. Insofern, von mir aus kann er auch mal sehr emotional sein und auch mal heulen. Also, mein Gott. Ich weiß, Schuhen würde nie weinen.
Nein.
Ja, Pat Cooper stimmt ja mit Bisaccia zu. Mike Matthias nimmt den Award nicht mehr ernst, weil Matt Nagy ihn schon gewonnen hat. Finde ich auch sensationell, also super, ganz stark. Lass uns gerne weitermachen. Offensive Player of the Year ist so ein bisschen immer der Award, um einen Enttäuschten, der den MVP nicht gewonnen hat, den doch noch zu geben, habe ich das Gefühl. Dieses Jahr wäre für mich damit Jonathan Taylor die logische Konsequenz. Oder seht ihr Debo, seht ihr Cooper Kupp? Wen würdet ihr sehen?
Cooper Kupp.
Ja, würde ich ihm recht geben. Also weil auch da würde am Ende für mich entscheidend sein, dass der Cooper in den Playoffs ist und der Taylor nicht. Ich finde, Taylor hätte diesen Award verdient und wahrscheinlich wird es so kommen. Also würde mich zumindest nicht wundern, weil es ja oft so ist, dass du so ein bisschen so, oh du arme Sau, bist kein Quarterback und deswegen nicht MVP. Aber Cooper Kupp war, das finde ich halt, also absolut, Debo, geile Saison und super, wie sie ihn eingesetzt haben. Aber dasselbe kann man auch für den Cooper Kupp sagen. Ja, nur weil es grundsätzlich ein Wide Receiver ist und Wide Receiver spielt. Ich finde, die Rams haben ihn so geil immer wieder in Szene gesetzt. Und selbst wenn ihnen das nicht gelungen ist, hat der Dinger runtergefischt und in entscheidenden Situationen, wo jeder weiß, selbst der beschissene Klomann, der nicht mal das Spiel sieht, weiß, jetzt kommt ein Pass auf Cooper Kupp. Und Cooper Kupp war da und hat abgeliefert. Und deswegen, glaube ich, würde ich ihm das Ding echt geben.
Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, da hast du ein Zitat geliefert, das auf Social Media entsteht. Könnte ich mir vorstellen. Sehr, sehr schön. Dann lass uns weitermachen mit dem Defensive Player of the Year. Ist es endlich Zeit für TJ Watt? Oder seht ihr auch dieses Jahr Konkurrenz?
Ja, Punkt, Ende.
Da spricht der Steelers-Fan.
Ja. Naja, ich meine, wer den All-Time-Sack-Record einstellt und eigentlich ja auch, man kann auch sagen, dass er ihn überboten hat, und das in 15 Spielen, klar, alle sagen ja 17 Spiele Saison, er hat aber nur 15 gespielt, hat diese Zahl aufgelegt. Klar, er hat auch Glück gehabt, dass er gegen Cleveland gespielt hat am vorletzten Spieltag. Gar kein Thema. Aber nichtsdestotrotz, fällt es schwer, finde ich, Gegenargumente zu finden.
Stolle?
Ich schließe mich da voll an. Ich finde, TJ hat es mehr als verdient. Und der ist so einige Male so knapp vorbeigerutscht und meistens war es dann, weil irgendein anderer irgendeine krasse Statistik hingeballert hat. Dieses Jahr hat er den Sack-Record weggeballert und das in nur 15 Spielen und nicht in 17. Insofern finde ich, hat er das Ding einfach absolut verdient.
Alles klar, dann beende ich die Diskussion hier, gehe direkt weiter. Offensive Rookie of the Year. Da finde ich, also, wollen wir mal sehen, der Rookie of the Year ist weg und frage, ob es so ähnlich läuft wie bei dem Player of the Year. Kann das jemand anderes sein als Chase? Sind Mac Jones oder Slater oder so für euch Kandidaten, die da auch mit reinkommen könnten?
Ja, ich glaube, Mac Jones sind ja dann oft eher die Spieler auf den Skill-Positions. Ja, also, dass es ein O-Liner wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich finde, Mac Jones, finde ich, ja, aber wie gesagt, ich bin dann tatsächlich immer noch, sage ich, ich würde eher Davis Mills nehmen, weil weil er halt einfach für diese Gurkentruppe echt einen geilen Job gemacht hat. Ne? Und der, man muss man, bei Davis Mills auch mal eine Sache nicht vergessen, der hat quasi 2 Jahre kein Football gespielt. Ne? Also, und das finde ich immer noch beeindruckender dann. Und dann da so ins kalte Wasser geworfen mit lauter Einarmigen und Einbeinigen. Geil. Also deswegen fände ich, aber es wird wahrscheinlich auch dasselbe.
Mein Favorit wäre ja eigentlich Creed Humphrey, bester Center der Liga als Rookie. Zumindest nach PFF-Grades, finde ich.
Da hast du auch gar keine rosa Brille auf, ne?
Nö, also wollte ich gerade sagen. Also, so wie du es mir eben vorgeworfen hast, knall ich dir das jetzt zurück an den Kopf.
Das ist traurig, dass der noch nicht mal in Pro Bowl gekommen ist, obwohl er also eine sensationelle Saison abgeliefert hat.
Zum Pro Bowl, da muss ich ja, ich habe von Tom Brady ein Zitat gelesen.
Ja.
Er spielt, um in den Super Bowl zu kommen, nicht um in den Pro Bowl zu kommen. Weil Devin White hat sich auch mal darüber
versucht. Versuchst du mir das jetzt gerade nochmal Chiefs-mäßig wehzutun? Also, danke dir.
Upsi. Aber naja, wie gesagt, der Goat hat es gesagt und er hat auch voll und ganz recht. Also wer spielt, um in den Pro Bowl zu kommen, der hat das Spiel irgendwie nicht ganz verstanden. Und ich meine, früher, als der Pro Bowl noch nach dem Super Bowl war, da hatte der noch einen anderen Stellenwert. Deion Sanders hat das gestern auf Twitter geschrieben auch. Dass früher haben die halt wirklich war denen das wirklich wichtig, in den Pro Bowl zu kommen und dort zu spielen. Aber heute, das ist ja nur noch eine lächerliche Veranstaltung, die da stattfindet. Und diese Pro Bowl, ja, der war so viel Pro Bowls nominiert. Er ist ja alles schön und gut, aber wie viel Super Bowls hat er gespielt? Das ist doch das, worauf es ankommt. Ne? Also es gibt Schlimmeres, als ein Pro Bowl Snap zu sein.
Es tut noch ein bisschen weh.
Ja, ich glaube.
Kev sagt Kyle Pitts, Fragezeichen. Wie habt ihr die Saison von Kyle Pitts wahrgenommen?
Ja, starke Saison. Aber ich glaube, nicht ganz so. Auch da spielt wahrscheinlich wieder eine Rolle, welche Dominanz hatte er, wie stark war das Team als Ganzes. Das ist, glaube ich, selten ist es nur eine Person an sich. Und wenn, dann muss die wirklich, sage ich mal, wirklich auch das Team tragen. Und deswegen sehe ich ihn da nicht.
Alles klar. Würde ich nochmal einmal weitergehen. Defensive Rookie of the Year ist auch, glaube ich, keine große Diskussion, oder?
Nee. Parsons hat das hat er eingesackt auf jeden Fall. War ja auch lang genug in der Defensive Player of the Year Conversation. Da ist keiner, der ihm das Ding irgendwie streitig machen kann.
Ja. Also es sei denn natürlich die Chiefs an einem, sag mal.
Das sagt der total grün versiffte Packers-Fan hier.
Ich glaube, an Parsons kommen wir nicht vorbei. Wenn du so ein, gerade eben habe ich es noch gesagt, ja, wenn du es schaffst, als Spieler wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal zu sein, so ein Team zu tragen, und diese Defense wurde einfach wirklich von ihm so transformiert. Ja. Die Cowboys Defense hatte vor der Saison wirklich niemand auf der Rechnung. Insofern der Typ definitiv.
Guck mal, die Community, die sagt schon, bevor wir darüber geredet haben, Micah Parsons, no doubt. Also ich glaube, da sind sich alle einig. Einen spannenden Award, den ich echt gehofft hatte, er würde jetzt Alex Smith Comeback of the Year Award heißen, heißt er leider noch nicht. Wer wäre der Comeback-Spieler aus eurer Sicht? Finde ich, gibt es einige Kandidaten. Also Prescott, Bosa war verletzt, ein Super Bowl-Quarterback, Burrow war verletzt, lange Kreuzbandriss.
Burrow ist für mich dann auch tatsächlich der Favorit in der Hinsicht, weil Prescott, die waren beide in der Saison irgendwie so ein bisschen inkonstant, fand ich. Aber bei Prescott ist es dann im Endeffekt mir ins Gewicht gefallen. Und Joe Burrow, weiß nicht, also ich lese ja, also bei Twitch, da sind die Leute auch bei Burrow. Ich finde halt schon, also wenn du in deiner Rookie-Season so eine schwere Verletzung erleidest und dann im zweiten Jahr zurückkommst und dann im Endeffekt dein Team sogar in den Super Bowl führst, das ist schon, also ja, vor allen Dingen auch vorher, vom Last to First in der Division, das ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Und wie er zum Beispiel die Ravens dominiert hat in den beiden Spielen oder die Steelers, das sind schon die Leistungen, die er da abgeliefert hat. Das muss man einfach würdigen und deswegen für mich Joe Burrow.
Ja, also ich hatte irgendwann vor Monaten mal so einen Tweet rausgeballert, Rasul Douglas, der war ja nie groß verletzt und so, aber ich fände es geil, wenn so ein Spieler mal wäre, weil das ist auch ein Comeback, wenn du ewig auf der Straße sitzt, keiner haben will und dann nur so eine Saison ablieferst, dann sollte es dafür auch irgendeinen Award geben. Keine Ahnung, die NFL ist doch sonst immer kreativ. Dann sollen sie sich irgendwas Back from the Dead Award oder irgendwas ja. noch ausdenken. Aber ja, bei Comeback Player of the Year sind es ja eh immer so die ganz großen Namen, die irgendwo einen Krampf im Ohr hatten und jetzt auf einmal dann natürlich zurückkommen. Deswegen ist es Burrow. Ich denke, das steht außer Frage.
Ich glaube, nach Alex Smith kann der auch nicht mehr so emotional sein und so signifikant sein. Ich glaube, das war im letzten Jahr einfach so das Highlight, was man sich vorstellen kann. Finde ich sehr schön. Wir reden schon über körperliche Gesundheit. Das Award-Thema sind wir, glaube ich, soweit durch. Außer Stolle, du hast noch ein Award. Möchtest gerne noch über den Art Rooney Award reden oder über
den Walter Payton Man of the Year.
Ganz genau. Ja. Aber da glaube ich, da sind wir mal gespannt und lassen andere entscheiden und lassen andere ihr Fachwissen glänzen, welcher Spieler das verdient hat.
Oder auch mit der Hall of Fame, genauso. Das kommt ja auch mit dann am Donnerstag, das Announcement. Auch nochmal ganz spannend, was da alles
ganz kurzfristig passiert. Tom Brady direkt in die Hall of Fame.
Ja.
Es würde uns auch nicht überraschen.
Nee. Breaking News.
Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ich komme über Tom Brady, weil ich das ein Thema finde, was ich super relevant finde. Tom Brady ist bekannt dafür, dass er seinen Körper tuned bis zum geht nicht mehr. Der findet alles raus, um fit zu sein. Unser Tom Brady in der Footballerei ist Flo, heute in der Regie. Mal gucken, wie er gleich reagiert. Das ist aber eigentlich unser Tom Brady, weil der ich glaube, du hast jedes Thursday Night Game, du hast jedes Monday Night Football Game geguckt und bist danach Frühstücksei fit gemacht, danach noch eine Runde Golf spielen gegangen. Und das geht nur, wenn man wirklich auf seine Ernährung achtet, wenn man guckt, was man macht. Aber der Flo, der ist gar nicht so gesund, was er macht. Und das ist ganz schön, dass wir die als Partner haben. Es ist wirklich, es ist keine erzählte Geschichte. Jeden Tag nimmt der Flo AG1 von Athletic Greens. Und das sind 75 verschiedene Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, die aus natürlichem Lebensmittel gewonnen werden und dich wirklich fit machen, die dafür sorgen, dass, auch wenn du nicht so eine ausgewogene Ernährung hast, trotzdem alles Wichtige in deinen Körper bekommst, hilft, wenn ihr Stress habt, hilft, wenn ihr wie Flo einfach die ganze Nacht durchmacht, Football guckt und am nächsten Tag trotzdem arbeiten müsst, vielleicht sogar was für den Super Bowl jetzt am Wochenende, da hilft Athletic Green. AG1 heißt das Produkt. Und ihr kriegt es unter www.athleticgreens.com/footballerei. Da könnt ihr exklusiv nicht nur das Pulver bekommen, was ihr dann jeden Morgen bei euch trinkt, sondern ihr kriegt eben nochmal so ein Willkommenspaket. Und da sind wirklich unterschiedliche Dinge drin, die ziemlich cool sind. Da ist einmal ein Behälter drin, den ihr den das Pulver aufbewahren könnt. Da sind Löffel drin, da ist eine Trinkflasche drin. Und da sind eben nochmal unterschiedliche Vitamine, D3 und K2, so ein Jahresvorrat davon. Das kriegt ihr alles völlig umsonst dazu als Extra-Paket. Dazu noch 5 praktische Travel-Packs. Und das Schöne an dem Thema ist eigentlich, dass ihr ein Abo abschließt und das Sachen dann jeden Monat frisch nach Hause geschickt bekommt. On top gibt es eben noch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ganz, ganz wichtig, egal welche Ernährung ihr habt, ob es vegan, vegetarisch, Paleo ist, AG1 von Athletic Green passt zu euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es auch mal ausprobiert. Wir haben unseren Testimonial Flo, der zeigt, dass es funktioniert, dass man damit eine ganze Football-Saison die Nächte sich um die Ohren schlagen kann und trotzdem gut fit ist, sportlich ist, danach noch auf den Golfplatz gehen kann. Das ist wirklich ziemlich cool. Ganz wichtig für uns, Athletic Greens gibt es schon seit 10 Jahren. Die sind stetig dabei, die Rezeptur zu verbessern. Die haben unglaublich viel Erfahrung. Das ist aktuell schon die 52. Auflage, die es aktuell gibt. Und wir geben euch die Chance, euch dieses Angebot zu sichern unter www.athleticgreens.com/footballerei. Genau, weitermachen würde ich gerne mit dem Coaching-Karussell. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und das ist für mich auch ganz wichtig, ein bisschen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich alles passiert in den letzten Tagen. Sebastian, kannst du mir einen kleinen Überblick geben, wer jetzt eigentlich wohin gerückt ist und welche Positionen noch frei sind?
Ja, also wir machen es aber kurz. Frei ist tatsächlich, so wie es aussieht, nur noch die Head-Coaching-Stelle bei den New Orleans Saints. Dort ist bis jetzt noch nichts passiert. Da habe ich glaube, Eric Bieniemy war jetzt da zum Interview.
Suchen wir jetzt wieder so einen Chief?
Das hat überhaupt nichts mit Seitenhieb zu tun, aber ich finde es halt schön, dass er tatsächlich vielleicht eine gute Chance hat, endlich diesen Head-Coaching-Job zu kriegen, nachdem er die letzten Jahre immer leer ausgegangen ist. Keiner hat verstanden, warum.
Ist der Architekt dieser Chiefs-Offense in der Art und Weise, hat über Jahre Erfolg gehabt, hat, glaube ich, mehr als 10 Interviews gehabt in den letzten Jahren, dann am Ende niemals den Job gekriegt. Ja. Vielleicht werden es jetzt die Saints als Nachfolger von Sean Payton. Wäre auf jeden Fall beeindruckend. Und ich als Chiefsman kann mich dann über zwei Third-Round-Picks freuen. Wäre auch nicht so schlecht.
Eben, genau. Und Dennis, heute war Lovie Smith, der ist im Moment schon Defensive Coordinator bei den Texans, hatte jetzt sein zweites Interview heute. Da haben sie wohl nur noch Details besprochen. Da war ja ganz lange hier Josh McCown irgendwie auch groß in der Verlosung. Auch keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, weil der war gefühlt gestern noch Quarterback in der NFL und irgendwie Cheerboy von...
Der war ja überall gefühlt, oder?
Ja, ja, Carson Wentz bei Philly, da habe ich ihn noch irgendwie so im Hinterkopf. Der war aber wirklich ganz lange da auch in der Verlosung. Da haben sie jetzt aber wohl eingesehen, dass das irgendwie ein Move wäre, der nicht so wirklich Sinn macht.
Brian Flores war ja auch lange noch.
Brian Flores ist genau, war der eine Finalist neben Lovie Smith. Und Smith, der ja Head Coach bei den Bucks und bei den Bears gewesen ist, scheint es jetzt zu werden mit seinem schönen weißen Rauschebart, den er jetzt hat. Ja, das ist einmal das. Denn ist gestern bekannt gegeben worden, dass die Miami Dolphins Mike McDaniel geholt haben von den San Francisco 49ers, der einer der nächsten aus dem Shanahan Coaching Tree, der jetzt quasi einen Head Coaching Job bekommt. Interessanterweise kriegt auch San Francisco zwei Compensatory Picks, weil er eben auch als Minority Kandidat zählt. Hat in der Offense, der hat sicherlich auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass die 49ers Offense eben so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Und ja, wird spannend, denke ich, und könnte für Tua in Miami natürlich sehr von Vorteil sein, ne? Also jetzt für die weitere Entwicklung, denke ich, ist das ein guter Schritt. Dann haben die Jaguars ja auch endlich ihren Head Coach gefunden. Doug Peterson ist es geworden. Der war, glaube ich, der allererste, den sie interviewt haben damals, nachdem sie Urban Meyer rausgeschmissen haben. Und dann hat man bei den Jaguars ja die ganze Zeit überhaupt nichts gehört. Wer wird es da jetzt? Da sind ja auch die wildesten Namen dann kursiert. Rich Bisaccia war ja auch im Gespräch da. Im Endeffekt ist es Peterson geworden. Ist, denke ich, für Trevor Lawrence auch eine gute Verpflichtung. Bei den Jaguars ist für mich jetzt aber immer noch das große Problem, was da geklärt werden muss, der GM. Also Trent Baalke, da muss irgendwas passieren. Ich glaube, dann könnte bei den Jaguars auch tatsächlich noch was gehen. Bei den Minnesota Vikings soll es Kevin O'Connell werden. Das kann noch nicht verkündet werden, weil der ja am Sonntag noch im Super Bowl aktiv ist, der bei den Rams als Offensive Coordinator tätig ist. Und ja, es ist auch wieder der Shanahan Coaching Tree, der erweiterte, also die Jungs, die sind ja auch alle noch jung, die sahen da jetzt mittlerweile die Top-Jobs ab. Also
das Announcement bei den Dolphins habe ich auch gedacht, das ist irgendwie so ein 21-jähriger College-Student, war so mein Gefäß.
Ja, schon spannend.
Das stimmt. Ich glaube, da können wir mal auf jeden Fall drauf eingehen. In der Offseason werden wir uns die Coaches nochmal ganz genau zur Brust nehmen und gucken, wer da welche Historie hat, wo der herkommt. Im ersten Moment, welcher Hire hat dich denn am meisten überzeugt, Stolle?
Oh, also ich freue mich, ich glaube, so auf einen kann ich das gar nicht so richtig runterbrechen. Ich freue mich für Jacksonville, weil ich finde, Doug Peterson ist so das Beste, was ihm passieren konnte. Ich hätte auch Byron Leftwich durchaus spannend gefunden, aber schlussendlich glaube ich, wenn du siehst, was für Probleme da herrschen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, jemanden zu nehmen, der auch schon wirklich Erfahrung hat als Coach, der auch mit Krisen umgehen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist das, glaube ich, wie er auch selbst gesagt hat, es ist kein Quickfix. Aber ich glaube, dafür ist er der richtige Mann auf jeden Fall, um das Ding wieder in die Gänge zu bringen. Ich persönlich finde natürlich Josh McDaniels einfach einen richtig geilen Hire von den Raiders. Ich war ja eigentlich anfangs dachte ich, okay, ja, die wollen den Harbaugh interviewen, dann werden sie schon einen guten Plan haben und werden ihn wohl auch kriegen. Gut, der bleibt jetzt in Michigan und hat keine Ahnung, ob überzeugend oder bockig oder einfach nur aus Recruiting-Gründen gesagt, ich will nicht in die NFL zurück mehr. aber ich finde McDaniels zusammen mit dem Ziegler, dem GM, das ist ein sehr guter Package-Deal aus New England. Das ist, glaube ich, McDaniels ist lustigerweise seit gefühlt 400 Jahren immer wieder ein Headcoach-Kandidat. Wir wissen alle, das hat in Denver nicht so wirklich gut funktioniert. Wenngleich, ich glaube, die 6-0 damals gestartet sind.
Ja.
Aber der war auch damals, ich weiß nicht, der war gerade mal 30 oder so. Ja? Also ich finde, das ist dann auch okay. Ich finde es dann auch richtig gut, dass er sich lange Zeit gelassen hat bis zu diesem zweiten Job. Er hätte wirklich gefühlt seitdem für fast jedes Team mal ein Interview gehabt. Wir wissen alle, Indianapolis noch mal kurzfristig abgesprungen, aber die Nummer, ich glaube, er passt da rein. Ich glaube, er ist der Richtige. Er hat den richtigen GM an seiner Seite. Ich glaube, das hilft auch bei der Entscheidung, wenn du weißt, den kenne ich sehr lange und wir ticken gleich. Das könnte ein richtig, richtig geiler Hire werden. Welchen ich jetzt, also Houston weiß ich nicht, also ganz ehrlich, wenn es wirklich Lovie Smith wird, dann würde mir die Kinnlade runterklappen, weil das könnte ich nicht nachvollziehen. Lovie Smith hat, egal wo er Headcoach war oder egal ob im College oder in der NFL, er hat es einfach nichts gerissen wirklich. Insofern würde mich das arg irritieren, ob da wirklich, ob die nicht einfach so weitermachen wollen, um noch schlechter zu werden in den nächsten Jahren. Also ich fände den sehr seltsam, den Hire, muss ich sagen. Und ich bin echt, womit ich am wenigsten so anfangen kann, ist Miami. Ich find den einen spannenden Coach. Der ist ja gerade so in den letzten Monaten ordentlich gehypt worden für einen Coordinator, muss man ja ehrlich sagen. Natürlich auch wegen Debo. Ich finde, Miami an sich ist einfach, brauche ich nicht sagen, ist, glaube ich, gerade ein verdammt schwieriges Pflaster. Da ist irgendwie sehr viel dicke Luft, gerade so im Front Office. Ich finde den GM nicht so geil. mal gucken, was da aus der Flores-Geschichte alles noch rauskommt. Also das finde ich wahnsinnig schwierig. Und ihn selbst, ich bin gespannt. Der ist ja so, also mehr Nerd kannst du ja nicht sein. Er war ja auch, ne, Yale und so. Also mehr Nerd kannst du nicht sein. Und ich bin gespannt, ob das jemand ist. Am Ende des Tages würde wahrscheinlich auch Schuhan sagen, nicht nur, dass du nicht mehr heulen darfst auf Pressekonferenzen, sondern du musst halt auch ein Leader of Man sein. Und ich weiß nicht, ob das einer ist, der am Ende wirklich als Head Coach auch mal auf den Tisch hauen kann und ein Leader of Man sein kann. Das weiß ich nicht. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Interessant.
Ja.
Wie siehst du es? Welcher Head Coach glaubst du, wird der erste sein, der von denen, glaube ich, 7 oder 8 jetzt gehen wird?
9 werden es insgesamt.
8 müssen es dann sein, die
wir
schon haben.
Ja, 8 haben wir jetzt, 9 werden es ja dann insgesamt. Wer da als erster gehen wird, das ist, finde ich, ich glaube nicht, dass wir nochmal sowas erleben werden wie mit Urban Meyer. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich bin bei, also was in Sachen Spannung, ich finde Vegas richtig gut. Vor allem auch, dass sie Patrick Graham von den Giants weggeluxt haben, als Defensive Coordinator, so out of the blue. Auch ein sehr, sehr geiler Move. Ich finde auch, dass die Giants mit Dable und mit dem Sheen auch ein geiles Duo haben. Also wenn du wirklich so dieses Package kriegst mit GM und Head Coach, die sich aus der Organisation von vorher schon kennen, die wissen, was sie an dem anderen haben. Ich glaube, das ist sehr viel wert. Und die Giants brauchen jetzt einfach auch mal endlich einen Head Coach, der die auch wirklich in die richtige Richtung führen kann. Wer da als erster geht, ich würde fast auch wirklich sagen Lovie Smith, aber weil das auch so ein Hire ist, den ich nicht nachvollziehen kann. Aber gut, das, Houston macht da sehr komische Dinge. Es reißt nicht ab. Also wenn Lovie, würde ich sagen.
Ich finde das ganz spannend, dass auf der einen Seite von dem Staff in verschiedenen Teams immer mehr Patriots, oder ist ja nicht der Coaching-Staff, sondern eher der dann wirklich die dahinter
Front Office,
und dann die Front Office überall sich verteilen bei den Texans, bei Las Vegas und so weiter. Und auf der anderen Seite der Shanahan Coaching Tree, und Shanahan hat jetzt ja nicht die krass beste Bilanz, wird immer noch sehr viel angezweifelt, aber dass der so viele junge talentierte Coaches hat, die er dann über das Land verteilt, ist schon ganz spannend. Was macht die so besonders, Stolle? Kannst du das einschätzen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ich glaube, sind wir ja lange raus aus dieser Zeit, in der du halt, also selbst im Fußball setzt ja mittlerweile dieser Trend ein. Du musst nicht erst 20 Jahre irgendwo Nationalspieler gewesen sein, ja. Also, sondern mittlerweile sind wir einfach bei Leuten, die einfach Football fressen den ganzen Tag und leben, und die können auch schon direkt nach dem College oder vielleicht schon während des Colleges entscheiden, das ist der Weg, den ich gehen will. Und es geht halt nicht mehr darum, dass du sagen kannst, ja, ich habe aber das alles schon erlebt, weil das ist als Spieler, das ist halt eine andere Welt als Coach. Und das finde ich total spannend, dass wir da immer jüngere Coaches sehen, fast überall mittlerweile. Also es sind ja so eine Pete Carrolls, das sind ja mittlerweile, die fühlen sich ja schon an wie Dinosaurier. So eine Leute. Und es wird ja auch immer schwerer. So wie ein Bruce Arians, der wirklich dann in seinen 60ern ersten Headcoaching-Job bekommen hat. Das werden wir in Zukunft immer, immer seltener sehen, dass jemand da seinen ersten Gig kriegt. Aber warum das jetzt genau da, das gab es ja immer wieder. so Coaching Trees. Ja. Sei es ein Belichick, der einen hat, der ehrlich gesagt extrem erfolglos war, muss man auch zugeben. Ja. Sei es ein Mike Holmgren, was da aus Green Bay kam, viele Jahre lang. Andy Reid ist das beste Beispiel, Doug Peterson und John Gruden und ganz, ganz viele andere, die daherkamen aus der Richtung. Es gab immer wieder so Enklaven, aus denen dann, wo einfach tatsächlich wirklich jemand scheinbar immer einen guten Job gemacht hat, Coaches nachzuzüchten, nachzuziehen, die richtigen Leute zu finden. Und das gibt es halt immer wieder. Und jetzt ist es halt mal der Shanahan-Tree, bei dem es offensichtlich gut läuft.
Sehr spannend. Lukas Schreivogel hat geschrieben, Jacksonville geht nächstes Jahr in die Playoffs safe. Dieses Team hat massiv Potenzial. Wie seht ihr das aktuell?
Nein. Also Jacksonville hat definitiv eines nicht, Potenzial. Ich glaube, Jacksonville hat eine Menge Kohle, die sie ausgeben können. Und sie haben sicherlich durchaus hier und da Talent. Aber sie haben weder Tiefe im Kader, noch haben sie Spieler, die aus ihrem Talent auch mal wirklich was gemacht haben bisher. Also Playoffs Jacksonville würde mich völlig schockieren.
Hätten nicht die Bengals vielleicht auch vor der Saison? Ich weiß nicht, voraussuchen, wie wir getippt
haben. Aber ich glaub, sicherlich, ja, Playoffs aber gesehen. Man muss schon ehrlich sagen, bei den Bengals haben wir ja schon alle auch vor der Saison davon geredet, naja, die werden irgendwo so 8-9 oder so. Also da waren wir jetzt nicht so weit weg von den Playoffs. Also jetzt mal ehrlich, würdet ihr sagen, Jacksonville gewinnt 8 Spiele nächstes Jahr?
Wäre vorstellbar, müsste sehr viel zusammenkommen, glaube ich. Ne? Also
Trevor Lawrence. Ist noch lange Zeit bis dahin, ja. Aber trotzdem also, halte ich es gerade auch für jetzt gerade viel zu früh, das zu glauben.
Also ich glaube, das große Problem ist, letztes Jahr haben wir einen Joe Burrow, der war dann verletzt. Das war so ein bisschen die Angst, glaube ich, die wir alle hatten. Kommt der wirklich wieder fit aus seinem Kreuzbandriss raus? Aber der hat Potenzial gezeigt. Und ich finde, Lawrence ist für mich eine der großen Quarterback-Enttäuschungen des Jahres gewesen. Egal, was da für eine O-Line steht, egal, was da für Receiver hat, der ist der Nummer-1-Pick, der wurde als Generational Talent verschrien und am Ende war er noch nicht mal Durchschnitt. Und ich glaube, sogar in der Rookie-Season, also das ist spannend und da bin ich auf Doug Peterson, ich glaube, der hat den schwierigsten Job von allen, weil den Quarterback weiterzuentwickeln, wieder hinzubekommen. In London wirkte der total wie der Leader, wie der weiß, was da vorausgeht, der weiß, was er da macht. Aber die Spiele danach waren etwas enttäuschend. Von daher bin ich gespannt, wie der sich entwickelt, wo der hinkommt. Genau, lass uns gerne noch einmal ganz kurz über die Geschichte und die letzten Stunden. Ich meine, du hast es gestern schon in dem Bär und Bärtig besprochen, Stolle. Brian Flores. Es geht gerade so ein bisschen, ich finde, es ändert sich so ein bisschen der Wind, der da kommt. Die NFL hat erstmal gesagt, gibt gar keine Beweise oder Anzeichen dafür. Jetzt hat Goodell dann schon nochmal gesagt, ja, wenn Teams sowas machen, dann haben die harte Konsequenzen zu befürchten. Ändert sich da was? Haben die Anzeichen dafür? Ist das etwas, was wo sich gerade vielleicht auch ein bisschen die Sachlage ändert aus eurer Sicht?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch keine Sache, die so, glaube ich, schnell vorangeht. Weil gerade wenn es dann darum geht, um Anklagen und sowas, so Anwälte, das dauert ja immer alles seine Zeit. Also ich glaube, dass Brian Flores mehr hat als nur ein paar Floskeln. Es würde mich sehr überraschen, wenn da nichts mehr käme. Nichtsdestotrotz geht es ja, glaube ich, es geht hier überhaupt nicht darum, dass er diese Anklage gewinnt. Darum geht es, glaube ich, überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, hier einfach mal Augen zu öffnen und ein Gehör sich für die Sache zu schaffen. Ja, so ein bisschen der Colin Kaepernick, der Coach, ist jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, der setzt seine eigene Karriere damit natürlich völlig aufs Spiel. Aber es geht, glaube ich, nicht ums Gewinnen. Aber ich denke trotzdem, dass er da noch irgendwas hat. Zumindest aus 3 Jahren Miami wird er irgendwas haben, was belastend sein kann. Ob das am Ende irgendwas bringt. Ich bin halt wirklich gespannt, wie Goodell mit der Sache umgeht, weil am Ende wir haben da halt 2 Themen. Das eine ist das Never-Ending-Rassismus-Thema, was ja nun nicht nur ein Football-Ding ist, sondern einfach ein amerikanisches gesellschaftliches Problem. Da bin ich gespannt, wie man da Wege finden möchte, die einfach vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer sind. Es wird halt schwer, solange du 32 alte, reiche Männer da hast, die als Teambesitzer da fungieren. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich, was ist, wenn wirklich einer dieser alten, reichen, weißen Männer entschieden hat, ich biete Geld, ich will unbedingt verlieren, dann gibt es da für mich keine 2 Meinungen. Dann glaube ich, ist man da ganz schnell aus diesem elitären Zirkel raus, weil das ist halt wirklich, das geht halt nicht, glaube ich. Das kannst du nicht machen.
Kannst du einmal, oder Sebastian, erklären, was der Unterschied für dich ist? Also wir wissen, alle tanken, Teams tanken definitiv, sie geben es nicht zu. Sie tun es, wenn überhaupt, unter der Deck, Deckmantel der schlechten Leistung und des Unglücks. Wir haben Spiele gesehen, die absurd verloren worden sind, von Teams aus New York zum Beispiel, oder anderen, wo ich sage, pff, das wirkte nicht richtig gut. Zudem, es wird Geld geboten. Was verändert das für euch?
Das wirklich, wenn die da wirklich Geld für geboten haben, dann ist es, das torpediert ja alles, was Sport und Wettkampf, sag ich mal, ausmacht. Das ist genau dasselbe wie dieser Bundesliga-Skandal damals in den 70ern oder die Geschichte mit Heuzer in den 2000ern, um jetzt mal so zwei Beispiele da aus unseren Gefilden hier zu nehmen. Das ist halt, weiß ich nicht, es wird den komplett beschmutzen und alles ad absurdum führen, wofür die Jungs halt eben kämpfen. Deswegen wehrt sich ja auch jeder so immer dagegen, dass es von den Spielern irgendwie Tanking gibt. Bei den Organisationen, da will ich das gar nicht mal abstreiten. Mhm. Ich glaube, Houston hatte da auch was anderes im Sinn, als sie mit Davis Mills und so und David Culley in die Saison gegangen sind und dem ganzen anderen Kram, was sie da noch an Spielern geholt haben. Die wollten sicherlich keine 4 Siege rausholen am Ende. Aber wenn du da aktiv wirklich Geld für bietest, dass du mit Absicht irgendwie die Sachen vercoacht oder sowas, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und wenn das wirklich, ich kann mir halt bei Flores, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht wirklich irgendwas so in der Hinterhand hat, womit er eventuell die Liga denn füttert, oder dass er dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt, dass er das nochmal an die Medien gibt, was dort gewesen ist. Weil sowas, wenn das haltlos gewesen wäre, dann, ich habe auch geschrieben, das erste, so was mir einfiel, als das rauskam, das ist Career Suicide, was er da gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der 40 Jahre alt ist und der sich auf gut Deutsch gesagt, den Arsch weggearbeitet hat, um so erfolgreich zu sein, um da hinzukommen, wo er hingekommen ist, um Headcoach zu werden in dieser Liga, als Vertreter einer Minderheit dann ja auch noch, das schmeißt er nicht einfach so weg. Also da muss irgendwo Substanz sein und ich glaube auch, also die Liga, die sagt das auch nicht ohne Grund, sodass sie sich das jetzt alles nochmal ein bisschen genauer anguckt, weil das ist, weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es einfach nur so macht.
Spannend. Wer auch direkt darauf reagiert hat, ist Hugh Jackson. War nun auch einer der weniger erfolgreichen Coaches der Cleveland Browns. Der hat direkt erstmal gesagt, ja, kann ich nicht vorstellen, war bei mir ja auch so im O-Ton und hat dann wirklich 24 Stunden später das wieder zurückgenommen. Stolle, glaubst du, der hat das aus Versehen gesagt oder hat er einfach keine Beweise, um seine Aussage dann mehr oder weniger zu beweisen?
Er hat ja schon recht, sag ich jetzt mal, dick aufgetragen auf Twitter, ne? So von wegen, was ich hier alles noch und wenn ihr wüsstet und ich kann und so. Vielleicht hat er sich da ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gehangen oder vielleicht ist er auch einfach erstmal zurückgezogen, weil du willst ja auch, glaube ich, dann nicht dich zu sehr ins Rampenlicht spielen. Lass erstmal gucken, was bei dem anderen geht. Wir können ja immer noch im Fahrwasser mitfahren. Mich würde es aber auch nicht überraschen, muss ich ehrlich sagen. Die Browns waren seinerzeit wirklich extrem schlecht. Mich würde es nicht überraschen und ich glaube, was mich auch nicht überraschen würde, ist, also wenn man den Coach fragt, ist das eine, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auch auf bestimmte Spieler zugeht. Und direkt, weil ich glaube, da kannst du schneller an den Geldbeutel kommen und an dieses, ja komm, ich mach's für Kohle extra, kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, wenn du vielleicht nicht deine Superstars, die sowieso zu viel Kohle haben, aber so die, sag ich jetzt mal, die zweite Garde, vielleicht auch einer, der kurz vor der Free Agency steht und einen dicken Vertrag haben will, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es da Spieler gibt, die da unter Druck gesetzt werden. Würde mich so nicht überraschen. Also dieses Tanking in der NFL ist für mich lustigerweise so bis zu den Dolphins nie so ein richtiges Thema gewesen. Natürlich kann man sich immer fragen, ob bestimmte Spiele jetzt wirklich hergeschenkt wurden, weil die wirklich schlecht aussahen. Aber so richtig, fand ich, passte Tanking nicht zur NFL, weil ich finde es halt schwierig, dann sehe ich mir einen Pro Bowl an und sage ich, so spielt ja keiner in der NFL. Also das wäre für mich Tanken, wenn du nicht tacklst und nix machst und nur so bla bla. Das geht im Football, finde ich, schwierig. Also natürlich kannst du als Quarterback mal sagen, oh, jetzt habe ich den aber, oh, jetzt habe ich 10 Würfe, jetzt habe ich hier einen Jimmy G-Tag hier. Also hui, kann ja mal passieren. Aber ich halte es in dem Football tatsächlich viel schwieriger als in anderen Sportarten, wo dir halt mal der Ball total abrutscht bei der Flanke und der landet irgendwo im Obergeschoss. Ja, oder also ich weiß nicht, ob Tanking im Football, es wird ja in anderen Sportarten, Basketball ist glaube ich so ein perfektes Beispiel, wo es wirklich intensiv und offensiv betrieben wird, dass man scheiße sein will. Das weiß ich nicht, ob es in der NFL wirklich in dem Maße geht. Aber ja, in den letzten Jahren hat man zumindest das Gefühl, dass darüber offener geredet wird, dass es so sein könnte.
Spannend. Ich glaube, das Thema wird uns noch sehr, sehr, sehr lange beschäftigen. Ich glaube, auch der Hire in Houston ist jetzt mal interessant. Da hatte ich ja fast ein bisschen Angst, dass es jetzt eine PR-Nummer geht. Hey, wir geben Brian Flores den Job als Liga, damit er dann nicht mehr so schlecht dasteht. Jetzt wird das wahrscheinlich nicht. Zumindest da bleibt dann die Front klar, oder?
Ja, denke ich schon. Also wir.
Aber Lovie Smith ist auch ein PR-Gag, sorry.
Ja, auf jeden Fall. Aber also Flores, also ich will den McNairs oder sowas, den will ich ja nichts vorwerfen oder sowas. Ne? Aber so der, das war der Vater, glaube ich, ne? Der hieß ja Bob oder Kerl oder sowas. Der alte Bob. McNair, der gestorben ist, der hatte ja auch so ein ganz offensichtliches Rassismusproblem. Und jetzt ist das ja, glaube ich, sein Sohn oder der Bruder, der das Ganze macht. Und da war das bei Cully, fand ich schon so das Gefühl, so ja, die nehmen jetzt hier einen Minority Head Coach, damit wir uns da wieder so ein bisschen ins rechte Licht rücken können. Und dann jetzt, Houston ist, was das angeht, ein sehr, sehr komischer Verein. Also den traue ich auch keinen Meter über den Weg.
Oh, ich finde ein anderes Thema, aber die Texans haben auch noch genug mit ihrem Quarterback zu tun.
Das sowieso.
Frage, was da das kommt auch das, das zieht sich ja unfassbar weit in die Länge, bis es da irgendwie eine Entscheidung gibt. Lass uns über schönere Themen sprechen. Am Sonntag ist Super Bowl, beziehungsweise am Montagmorgen bei uns. Wir wollen ein bisschen drüber reden. Gerne an die Community. Stellt uns mal eure Fragen, was ihr gerne zu den Bengals, zu den Rams haben wollt, wissen wollt, was für euch interessant ist. Wir beantworten drei Fragen erstmal, die ich mir ausgedacht habe. Und dann kommen nochmal drei Fragen von euch jeweils. Dann fangen an mit den Rams. Also gerne jetzt Fragen reinschreiben. Wir wählen uns dann welche aus. Für mich erstmal die Frage in die Runde. Wisst ihr, ob die Rams in ihren Kabinen spielen dürfen? Es war ja im letzten Jahr so, dass die Bucks, glaube ich, Gäste waren. Ja. Dieses Jahr ist es anders, oder?
Ja, nee, die Bucks waren letztes Jahr das Heimteam.
Ah, okay.
Letztes Jahr war die NFC das Heimteam. Dieses Jahr ist die AFC das Heimteam. Aber glücklicherweise spielen in L.A. ja zwei Teams. Deswegen sind die Cincinnati Bengals in der Umkleide der L.A. Chargers. Und die Rams dürfen in ihrer eigenen bleiben. Also die müssen sich nicht umgewöhnen, müssen nicht auf die andere Seite vom Flur gehen oder was auch immer. Jeder darf seine angestammte Dusche benutzen. Alles ist gut.
Glaubt ihr, das macht einen Unterschied? Natürlich ist es schön für die Rams, genauso wie für die Tampa Bay-Spieler letztes Jahr, dass sie irgendwie zu Hause sein können, deutlich länger, dass sie nicht ins Hotel müssen, dass die Wege kürzer sind. Glaubt ihr, also spannend, weil dann als Auswärtsteam du natürlich noch an ein Climate kommt. In Cincinnati ist es deutlich kälter. Glaubt sie, Sie kommen da jetzt an. Ist das ein Vorteil für die Rams, zu Hause zu spielen, Stolle?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht falsch, wenn du so ein gewohntes Umfeld hast. Wir wissen ja selbst, die spielen ja, haben ja jetzt eh nicht so die beste Fanbase grundsätzlich schon. Beim Super Bowl ist das eh völlig irrelevant, weil die Tickets sowieso an viele, viele, viele Menschen gehen, die normalerweise mit dem Team gar nichts zu tun haben. Also,
Putsche, oder?
Genau, die Black Bortles-Fans, die jetzt plötzlich da drin sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vorteil ist. Ich glaube, dass ein Teil des Super Bowls ist ja auch diese Reise, also dieses woanders hinkommen mit dem Team. Jetzt ein bisschen, mein Gott, jetzt musst du doch jeden Tag deine schreienden Kinder zu Hause ertragen. Also weiß ich nicht, ob das ein Vorteil ist unbedingt, aber es ist bestimmt nett. Nett ist es, aber ich glaube nicht, dass es, oder andersrum, es ist, glaube ich, kein Nachteil für die Bengals, jetzt ins sonnige Kalifornien fliegen zu dürfen und den LA Lifestyle erleben zu dürfen für ein paar Tage. Also ich glaube, das ist nicht so ein Riesending, wie man das da draus macht.
Vielleicht mal in Richtung Bengals, die sind ja relativ früh schon, also ich glaube, die fliegen schon am Morgen, am Dienstag schon an. Letztes Jahr, die Chiefs sind deutlich später angeflogen, war auch die Corona-Situation, aber die haben sich gesagt, Samstag fliegen wir erst an, ganz kurzfristig da. Media-Termine alle nicht vor Ort, sondern aus Kansas City noch. Seht ihr, ist das gut, früh in der Stadt zu sein? Ich weiß immer noch, also ich mich erinnere noch an die guten Belichick-Super Bowl-Wochen, wo die Patriots gesagt haben, das ist der ganze Rummel, den darfst du dich nicht ernst nehmen darfst, musst du ignorieren, weil wer sich auf den Super Bowl-Rummel einlässt, hat eigentlich schon den Super Bowl verloren. Wie seht ihr das? Wie müssen die Bengals jetzt sich umgehen? Junges Team, zum ersten Mal seit ganz langer Zeit im Super Bowl. Wie geht man damit um in der Woche? Genießt man das oder voller Fokus und einfach abschalten, ignorieren, wenn die ganzen Journalisten kommen?
Ich glaube beides. Also du kommst, also den Journalisten wirst du ja nicht entkommen. Das letztes Jahr war ja halt eine Ausnahme wegen Corona. Davor war das ja immer so, da waren die ja, glaube ich, schon in der Woche vor dem Pro Bowl schon in der Super Bowl statt, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Oder zumindest an dem Wochenende. Also die Media Week, die war ja schon immer sehr intensiv und auch sehr vollgepackt. Das hat man ja auch immer mitgekriegt, dass sie dann diese ganzen Super Bowl Experiences und wie das alles hieß, wo du denn wirklich Media Availability hattest die ganze Zeit. Das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Das ist halt einfach das größte Einzelsportereignis der Welt. Und man muss halt auch mal realistisch sagen, es wird nicht so immer so laufen wie bei den Patriots, dass du da in 20 Jahren 10-mal in diesem Spiel stehst, sondern für viele ist es vielleicht so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Die sollte man dann auf jeden Fall genießen. Man sollte den Fokus auf keinen Fall verlieren. Das wäre, glaube ich, fatal, wenn das passieren würde. Aber das sind halt alles Profis. Das darf man auch nicht vergessen. Die sind komplett mit diesen ganzen PR-Leuten umgeben und so weiter und so fort. Die werden die da schon, glaube ich, ganz gut drauf vorbereiten. Und wie gesagt, genießen und das Beste daraus machen und nicht komplett beeinflussen lassen und dann Sonntag alles auf den Platz bringen.
Toll, du hast ja ein bisschen Erfahrung mit Sportteams. Wie siehst du sowas? Wie läuft so eine Vorbereitung? Was passiert in so einem Team, wenn es Erfolg hat und dann kurz vor dem großen Spiel steht?
Normalerweise versuchst du nichts zu ändern. Das ist natürlich beim Super Bowl schwierig, ne, weil dann halt wirklich ein wahnsinniger, was da auf einen losbricht, wobei das natürlich jetzt durch Corona gar nicht so extrem ist, wie es in den Jahren zuvor, glaube ich, war. Die sind ja doch ein bisschen abgeschotteter, als es früher der Fall war. Eigentlich versuchst du, also meine Erfahrung ist, dass die Teams versucht haben, die Routinen so gut wie möglich beizubehalten, sei es Training, sei es Anreisen, sei es Essen, sei es Meetings. Da wird versucht, wirklich nicht jetzt nochmal komplett rauszubrechen und irgendwas zu machen, was man noch gar nicht gemacht hat. Das ist eigentlich so. Und ich glaube, das ist auch der Trick. Du musst halt ruhig bleiben. Du darfst halt wirklich von diesem ganzen Drumherum, darfst dich nicht anstecken lassen. Und das wird jeden, der noch nie da war, anstecken. Das lässt sich nicht verhindern. Die Frage ist, wie schnell kannst du dann den Schalter umschalten? Und das, glaube ich, ist natürlich ein Vorteil, den die Rams haben, dass sie da den einen oder anderen Spieler haben, einen oder anderen Spieler mehr haben, der weiß, wie dieses Finale sich anfühlt.
Sehr schön. Ich nehme schon mal eine User-Frage hier mit. Und ich glaube, die größte Frage, die alle haben, wie kann die O-Line der Bengals die D-Line der Rams stoppen oder sollten die Bengals einen extra Blocker abstellen, um den Pass-Rush etwas einzudämmen? Also wirklich mal tief rein in das Spiel. Wie seht ihr das? Was können die Bengals machen, damit Burrow nicht so oft am Boden liegt?
Ich glaube, grundsätzlich so viel können sie nicht machen, weil das konnten sie die ganze Saison noch nicht. Ich glaube, das wird sich jetzt im Super Bowl nicht so sehr ändern. Chiefs, oder? und Burrow, ich glaube, das war ja auch ein Grund für die Magie der Bengals jetzt in den Playoffs, ist, dass Burrow, obwohl er nicht als der mobilste bekannt ist, immer wieder Wege gefunden hat, sich aus Druck zu befreien, aus Drucksituationen und Plays zu machen. Das wird hier genauso sein müssen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt so ein Uzomoa oder was da noch abstellen extra. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, sie vertrauen erstmal darauf, dass es irgendwie funktioniert, weil auch andere Teams ja durchaus in der Lage waren. Also die 49ers hatte ich jetzt auch nicht unbedingt als eine super Top-Front O-Line eingeschätzt. Und sie hatten auch drei Viertel lang einen sehr guten Job gemacht gegen Donald & Co. Also glaube ich nicht, dass die Bengals da jetzt alles umstellen werden, nur um hier Maximum Protection immer zu haben.
Ja, das hat man, also man hat ja gegen die Chiefs eigentlich schon gedacht, dass sie nach dem Spiel gegen die Titans, boah, das gibt dann ja wahrscheinlich auch nochmal wieder ordentlich auf die Mütze, weil auch wenn der Pass-Rush der Titans besser geworden ist im Vergleich zum Vorjahr, würde ich sagen, den der Chiefs doch als, hätte ich den doch als besser eingeschätzt. Und wir wissen alle, dass Joe Burrow dieses Mal, ich glaube, einen Sack hat er gekriegt oder sowas, ne? Von den Chiefs.
Ganz am Ende, glaube ich.
Ja, ja, also da
ist eins, zwei, ein.
Ja, wirklich gut bei weggekommen. Was die Chiefs, finde ich, die Bengals auf jeden Fall dringend ändern sollten, ist dieses stumpfe und immer wieder versuchen, bei First Down zu laufen. Wo du dich dann jedes Mal wieder in diese Situation bringst, wo du dann halt wirklich dem Pass-Rush, der nachher auch die Türen öffnest, ne? Und da sind dann halt eben mit Aaron Donald und Floyd und Von Miller drei Leute, die du halt erstmal kaltstellen musst. Aber das, wie gesagt, wenn du da wirklich gebetsmühlenartig versuchst, immer wieder bei First Down zu laufen, keinen Erfolg dabei erzielst, das wird das Spiel dann nachher immer länger machen und dann irgendwann kommt der Pass-Rush durch und dann hast du die Probleme. Also das.
Mein Frank hat angekündigt, die Bengals müssen durchmixen, oder?
Ja. Zum Beispiel. Mhm.
Sehr, sehr schön. Mhm. Für mich aber, wenn man sich die Offense der Rams anguckt, finde ich ganz spannend, dass sie eigentlich kein richtig gut funktionierendes Run-Game in den Playoffs hatten. Zumindest gegen die 49ers lief das gar nicht. Brauchen sie das gegen die Bengals oder reicht es, einfach nur zu werfen?
Tolle. Soweit ich mich erinnern kann, war das nicht auch bei ihrem letzten Super Bowl Run, dass Gurley gar nicht fit war und sie es auch so mehr schlecht als recht mit Laufspiel geschafft haben. Insofern weiß ich nicht, ob sie es wirklich brauchen. Was ich aber ganz spannend finde, eigentlich sind die Rams ja auch ein Team, was gerne den Lauf erstmal etabliert. So ist ja nicht. Also die laufen ja auch gerne mal viel. Ich bin gespannt. Da bin ich sehr gespannt, welche Rolle oder ob Sony Michel irgendeine Rolle spielen wird, weil in die Playoffs hat er für mich bisher eine sehr untergeordnete Rolle gehabt, wenngleich Cam Akers, Grüße ans Bucks-Spiel, nicht immer geglänzt hat. Da bin ich sehr gespannt, ob Michel, der ja dann, wenn man mal über große Spiele redet, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als der eine oder andere.
Könnte der zweite Ring werden, oder?
Da bin ich gespannt.
Könnte der zweite Ring für Sony Michel werden, den man jetzt als Enttäuschung bei den Patriots gesehen hat, der sich irgendwie nicht durchgesetzt hat, aber im zweiten Mal im Super Bowl steht. Also auch das ist eine schöne Geschichte. Für euch, wer ist der Schlüsselspieler der Rams in der Defensive? Also da gibt es ja nun einige große. Eher der Pass-Rush vorne mit Aaron Donald, mit Von Miller und Co. Oder sitzt er dann die Secondary? Und dann natürlich, also wenn man gegen den Chase spielt, dann vielleicht auch einfach der Ramsey.
Ich glaube, also Ramsey wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle bekommen gegen Jamal Chase. Da kommt es dann aber, finde ich, auch auf die weiteren Cornerbacks an, weil du darfst ja auch einen Higgins und so, die darfst du ja auch alle, und Boyd, die darfst du auch alle nicht vergessen. Das ist ja, das haben die letzten Male ja auch gezeigt, dass die Jungs eben auch Bälle fangen können. Und ich glaube, also grundsätzlich ist Aaron Donald ist halt der Fokuspunkt sein, der Offensive Line der Bengals, dass sie ihn einigermaßen ruhig gestellt kriegen, weil er ist derjenige, der die ganze Zeit Alarm machen wird von der Defensive Tackle Position. Und dadurch eröffnet er natürlich auch für die anderen die Lücken, das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, für mich ist da immer Aaron Donald der absolute Fokuspunkt der Defense.
Ja, also ich glaube, damit fängt es halt an, ne, mit Aaron Donald. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn der einen starken Tag hat, und es gibt ja durchaus einige, die überlegen, könnte er den Sack-Record im Super Bowl brechen? Durchaus möglich. Wenn der einen guten Tag hat, dann ist es für alle einfacher. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin wirklich gespannt, vor allen Dingen auf die Safeties der Rams. Also da gab es ja Verletzungsprobleme. Eric Weddle kam wieder irgendwie hinterm Ofen hervor. Gegen die Bucks sah es längere Zeit gut aus, dann plötzlich gar nicht mehr. Gegen die 49ers waren sie nicht wirklich gefordert im Passspiel. Da bin ich wirklich gespannt, was. Jalen Ramsey mache ich mir keine Sorgen. Jalen Ramsey macht seinen Job. Egal, ob es am Ende, ich meine, die Bengals haben ja nicht nur einen guten Receiver, ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Also egal, gegen wen er dann verteidigen will, glaube ich, macht der wird seinen Job gut machen, aber da bin ich wirklich gespannt, gerade auf Safety und wie Sebastian schon angesprochen hat, die anderen Cornerbacks, wie es da abläuft.
Ganz spannend, Jalen Ramsey ist ja schon in die Geschichte eingegangen, er hat den letzten Touchdown-Pass von Brady nicht verteidigen können. Also auch das ist ja schon in diesen Playoffs passiert.
Und niemand wird sich irgendwann dran erinnern.
Außer Jalen Ramsey selbst, wie er, glaube ich, gesagt hat. Nee, spannend. Lass uns gerne noch mal mehr auf die Bengals eingehen. Die O-Line, da haben wir schon drüber geredet. Ich finde es ganz spannend zu sagen, was muss eigentlich die Bengals die machen, um Burrow eine Chance zu geben? Also wie klein muss man die Rams Offense halten, damit Burrow gewinnen kann? Wird das ein Shootout? Seht ihr das irgendwo bei 35-30 oder geht es am Ende wie so ein typischer Super Bowl 12-10 aus?
So ein 12-10, so wie das, oder so ein Ding wie das letzte Mal, als die Rams im Super Bowl waren, müsste sich jetzt nicht zwingend haben. Also die Super Bowlerei war zwar schön, das Spiel eher nicht so. Ich glaube ganz ehrlich, also wenn die Bengals wieder das machen, was sie letzte Woche gemacht haben gegen die Chiefs, dass sie einfach auch diese Adjustments in-game einfach gemacht haben. Weil was haben die in der Halbzeit, die haben ja auf einmal irgendeinen Schalter umgelegt, dass das komplett anders gelaufen ist. Weil wir haben es zusammen geguckt. Zur Halbzeit warst du, ich will es nicht sagen, noch komplett siegessicher, aber du warst schon, ich denke mal, deutlich entspannter als manche andere, was ich auch vollkommen verstehen kann. Also wenn man das gesehen hat, das war ja eine
maßlos geärgert in der Halbzeit über dieses Spiel, wo sie diese drei Punkte nicht mitgenommen haben. Ja. Oder und wenn man den Ball dann wirft, den nicht in die Endzone werfen, darüber müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden.
Ja, das tut mir weh. Aber das sind halt so, und dann kommen die halt aus der Halbzeit raus. Und die Chiefs hatten ja auch direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ball. Und die Bengals melden die auf einmal komplett ab. Und dann kommen sie langsam wieder rein ins Spiel. Und das ist dann, also wenn diese Adjustments, die der da gemacht hat, der Defensive Coordinator Anoromo oder wie er heißt, Weltklasse. Also da sticht jetzt, finde ich, auch keiner groß raus. Trey Hendrickson, ich weiß, müsste wieder fit sein, glaube ich. Ne? Da hat
der trainiert schon wieder, genau.
Ja, der hat den Concussion oder sowas. Ja.
Uzoma ist noch, soweit ich weiß, unklar, aber questionable, aber ja. Trey ist schon wieder fit. Der verlässt sich ja gefühlt jedes Mal und am Ende
spielt er
nächstes Mal wieder.
Ja, die haben halt auch, also die Defensive Backs, die sie da eben haben, ne? Gut, Eli Apple, der das eine Ding, was er nicht gefangen hat letzte Woche, da das
was er danach auf Twitter gemacht hat. Also am Ende, man muss auch gewinnen können.
Ja, das stimmt. Aber denn eben Mike Hilton, der alte Steeler, der wirklich auch schon wieder Weltklasse-Spiel abgeliefert hat, muss man echt sagen. Und das ist die Bengals Defense, Jesse Bates ist ein guter Safety. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Aber die werden auch ihre Hände voll zu tun haben, weil, wie gesagt, OBJ. Den darf man ja auch nicht vergessen, neben Cooper Kupp. Dann hast du noch Van Jefferson, der auch durchaus mal für ein tiefes Ding gut ist. Also es wird schon eine gute Aufgabe werden für die Bengals Defense.
Also ich finde auch, dass der Anoromo, eigentlich ist witzig, dass der zum Beispiel jetzt gar kein Interview irgendwo hat. Ja? Weil ich weiß noch, als die Bengals, als Zach Taylor da angefangen hat und alle gesagt haben, Zach, who? Und dann fand der einfach keine Coaches. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Auch den Defensive Coordinator, der war ewig spät, dass er den endlich gefunden hat und jetzt wird er halt gefeiert für die Arbeit, die er mit dieser Defense macht. Das finde ich schon eine geile Geschichte.
Aber hat er ein Interview?
Ich bin wirklich gespannt, wie sie es verteidigen. Ich ich glaube, dass die Rams durchaus ein Team sind, dem man halt den einen oder anderen Turnover, gerade Matthew Stafford, zutrauen muss. Ja, ich glaube, dass, aber ob sie auf Dauer in der Lage sein werden, diese Offense, ich finde es halt auch ein geiles Coaching-Duell, ja, weil die ja auch beide sich gut kennen. Der Taylor war nun mal, ich glaube, Quarterbacks-Coach, ne, und der Sean McVay. Also, so eine Dinger sind ja immer spannend, weil die Tricks und Kniffe durchaus den anderen gut einschätzen können. Bin ich sehr gespannt. Das wäre schon, für Sean McVay wäre das, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie zum einen gegen seinen Jüngling sozusagen zu verlieren, zum anderen zum zweiten Mal ein Super Bowl zu verlieren und zum dritten mit einer Mannschaft, die einfach mal sowas von zusammengekauft wurde, um den Super Bowl dieses Jahr zu gewinnen, das wäre schon eine riesen Enttäuschung für die Rams, muss man ganz, ganz klar sagen. Das wäre eine verschenkte Saison auf gewisse Weise.
Ja, vielleicht nicht nur eine Saison, sondern sogar längerfristig haben sie da ein paar Jahre verschenkt.
Also da muss ich auch, wenn Sean McVay es nicht hinkriegt, seine komischen Timeouts in der zweiten Halbzeit abzustellen. Also die sollten ihm wirklich verbieten, in der zweiten Halbzeit Timeouts nehmen zu dürfen. Also ich kann es, das hat mich fast um den Verstand gebracht. Was tut dieser Mann mit seinen Timeouts da? Also dann denkt er sich, ja, okay, dann verschwende ich die nicht. Aber die haben ja, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss hatten die keinen Timeout mehr. Und wie sie das Ding dann noch gewonnen haben, ich weiß es nicht.
Aber die Dallas Cowboys, ich meine.
Ja, also, kann ich nicht verstehen, wirklich nicht.
Ich glaube, die Position, die bisher in den Playoffs den meisten Schlagzeilen generiert hat, sind definitiv die Kicker. Und Fabian Ringelmann fragt, welchen Kicker haltet ihr für nervenstärker, wenn es zum Ende spannend bleibt und der Super Bowl mit einem Field Goal, er sagt, verschossen wird, ich würde sagen, entschieden wird. Wen hättet ihr lieber an der Line?
Ja, ich glaube, alle Welt redet ja über McPherson. Und ich würde ihn sicherlich jetzt aktuell auch für den besseren Kicker halten. Also ich weiß nicht, wie fit Matt Gay ist. Der war ja auch ein bisschen angeschlagen in den Playoffs. Ich halte ihn für einen guten Kicker, keine Frage. Aber Kicken ist so ein bisschen wie Pitchen im Baseball. Da kannst du, wenn du in the Zone bist, dann ballerst du die alle weg. Und wenn du es halt mal nicht bist, dann hast du ein richtiges Kackjahr. Und dann kommst du da auch nicht wieder raus. Das sind, glaube ich, ganz starke Kopfmenschen. Außer der Typ in Baltimore, der ist halt von einem anderen Planeten. Aber sonst, ich glaube, McPherson wäre momentan der. Nächstes Jahr sehen wir, sagen wir vielleicht, Alter, versemmelt in jedem Spiel ein. Kann sein, aber jetzt gerade tut das nicht. Wenn gleich ich dann auch noch zu bedenken gebe, wir spielen in einem Stadion, in dem Wind und Wetter keine Rolle spielen. Also eigentlich sollten beide Kicker relativ solide abliefern.
Ja, aber der McPherson, der ist, glaube ich, auch wirklich so aus so einem Höhenflug jetzt, ne? Also was er in den letzten Wochen abgeliefert hat, dass die Psyche beim Kicker, wie du angesprochen hast, du weißt ja, wovon du sprichst, mit Mason Crosby zum Beispiel, ne? Das sind halt
so neben 15 guten Jahren hat er auch zwei ganz bescheiden.
Ja, ganz genau. Ne, das ist halt manchmal einfach so.
Ich hänge mal an der Aussage, Kicken ist wie Pitchen. Finde ich sehr schön.
Ja, aber das ist, also ich glaube schon, dass der McPherson, wie gesagt, der ist auf so einer Welle jetzt. Und da sehe ich dann doch schon das Advantage da bei den Bengals. Ich habe da bei Matt Gay habe ich immer noch dieses Field Goal gegen die Bucks im Kopf, was einfach zu kurz war. 48 Jahre, der zu kurz gefallen ist.
Ja, aber da hat der Oberschenkel gezwickt in Pregame. Deswegen, der war wahrscheinlich einfach nicht fit in dem Spiel.
Ja. Frage aus der Community ist nochmal, Stafford unter Druck setzen und dann wirft er möglicherweise Interceptions. Das hat er in der Regular Season sehr häufig gemacht, das hat er in der Playoffs bisher nicht gemacht. Sehen wir am Sonntag auch wieder den Stafford der Playoffs, der, sag ich mal, keine dummen Fehler macht, oder erwartet ihr schon ein, zwei Turnover vom Heilsbringer in LA?
Ja, ich habe es ja schon bei Bam und Bertig gesagt in meinen Bold Predictions. Stafford wird eine frühe Interception werfen und wird sich ja aber aufrappeln dann. Ich glaube, damit muss man einfach bei ihm rechnen. Also das hat gar nicht mal, finde ich, so, ja, und wenn der Druck richtig heftig kommt, hat er ein paar sehr, sehr, sehr hässliche Dinge geworfen. Aber er hat ja auch Interceptions geworfen, wenn er keinen Druck hatte. Ne? Also er geht halt manchmal ein hohes Risiko ein bei manchen Geschichten, auch bei tiefen Bällen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwo am Anfang des Spiels die Bengals Defense entsprechend drauf geeicht ist und das gut verteidigen wird. Aber ich glaube, er wird am Ende, der ist halt auch, beide Quarterbacks sind in der Zone. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer zu sagen, welcher da jetzt besser abliefern wird oder nicht. Normalerweise wäre ich der Typ, der sagt, schon als ich schon gesehen habe, wie die Bengals den Einzug in die Playoffs gefeiert haben, fand ich das schon völlig überzogen, weil das ist meistens so ein Zeichen von einem recht, naja, jungen Wild, ne, so ein bisschen zu viel und bla bla. Und dann kommt das erste Mal ein Team, was so richtig austeilt. Und aber sie haben es bis hierhin geschafft. Insofern ist es schwer zu sagen, die sind zu jung, die sind vielleicht ein bisschen arrogant, auch sogar in der ganzen Geschichte. Die sind hier und deswegen scheint dieser Swag. Das ist halt da. Den kriegst du halt auch nicht weg. Deswegen glaube ich, wird das ein mega geiles Quarterback-Matchup.
Soll ich freue mich. Daniel, dir für diese Aussage bezahlen? Soll ich freue mich, dass du unsere Sendung auch.
Warte, ich schau mal kurz auf mein Konto und den Live-Stand.
Ich habe mich gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. So. Vor ein paar Wochen oder so. Es war. Moment, das Flashbacks hier.
Schön. Ich finde das ein schönes Ende, wenn wir über die Teams und Taktiken und Spieler reden. Ich würde gerne mit euch nochmal ein wirklich anderes, sehr, sehr großes Thema beim Super Bowl, das sind Wetten. Hatten wir vorhin schon mal so nebenbei. Aber was sind eigentlich so die spannendsten Bets? Ich will anfangen mit der Halftime-Show. Wie groß ist die Freude auf die Halftime-Show, die aktuell da kommt? Ist das, was ist größer für euch? Halftime-Show oder das Spiel?
Habt ihr der Halftime-Show keine Meinung?
Immer das Spiel, oder? Also.
Ja. Ich hab gerade gelesen, dass 30% der Zuschauer beim Super Bowl einschalten wegen der Halftime-Show, nicht wegen dem Spiel. Da wollte ich mal fragen, hier drei Leute, 30%, habe ich gedacht, vielleicht erwische ich ja jemanden. Aber sehr schön. Freust du dich auf die Hip-Hop-Connection, Stolle, oder bist du auch alter Rocker und sagst, keine richtige Musik?
Nee, mit den Herrschaften bin ich durchaus groß geworden, so ist es nicht. Also ich finde es geil, ich freue mich da total drauf. Ich glaube, also gerade nach letztem Jahr, wo The Weeknd vorher noch groß angekündigt hat, ich habe mein halbes Vermögen da noch reingeballert für eine Show, die werdet ihr nicht, also die, und dann saß ich nach der Show was passiert denn jetzt? War es das Spiegelkabinett? Habe ich irgendwas verpasst? Also ich glaube, die werden mega abliefern. Ich weiß nicht, wo Mary J. Blige die letzten 20 Jahre war, aber die werden mega abliefern. Und ich gehe davon aus, auch wieder Bam und Bert. Ich glaube, da kommt noch ein Hologramm von Tupac. Wir sind in L.A. Da kommt irgendwas, wo die Menge völlig durchdreht. Da kommt noch irgendwas.
Die spannende Frage.
Kann man darauf wetten?
Man kann wetten, ja. Ich wollte gerade mal so 2, 3 Wetten rausnehmen. Wer tritt als erstes auf? Ist eine der Wetten, die in Las Vegas aktuell gut laufen. Was denkt ihr?
Snoop.
Der Local
Hero. Wir sind in L.A., ich glaube Snoop. Snoop ist der Erste und wahrscheinlich ist Dr. Dre der Letzte.
Dann könnt ihr darauf tippen, wie viele Songs werden gespielt?
17 in 3 Minuten.
Diese ernsthaften Antworten heute, ich finde das sehr, sehr schön. Mhm. Dann die Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, kifft Snoop Dogg auf der Bühne? Finde ich sehr relevant, kann man auch drauf wetten?
Dahinter wahrscheinlich definitiv, aber auf der Bühne, ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube, das passiert. Und das andere, und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Wette, wird Eminem zensiert? Was denkt ihr?
Das ist eine bescheuerte Wette, weil warum eigentlich nur Eminem? Die anderen nicht? Also ich meine, Mary J. wahrscheinlich nicht, aber die anderen sind ja jetzt auch keine...
Kein Eminem-Song, der unzensiert irgendwo in den USA laufen würde. Von daher ist es, glaube ich, bei...
Ja, aber wie ist es mit Songs von Snoop oder Dre oder Kendrick Lamar? Die sind ja auch nicht ohne, also... Das finde ich lustig, dass es nur auf Eminem geht. Ich glaube, der wird nicht. Also in den USA im Fernsehen wird er definitiv zensiert. Logisch.
Er läuft ja, glaube ich, auch immer noch
in einer Minute,
90 Sekunden
Zeitversetzt. Ja.
Und daher wird das
Nipplegate, ja.
Genau.
Biepen die alles raus, was es geht.
Ja. Was ich auch ganz spannend finde, Shreddest sagt, gibt es nicht nur von Tupac, sondern vielleicht auch Kobe Bryant in irgendeiner Form ein Tribute, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Das könnte, was mir auch gerade noch durch den Kopf schießt, also ihr solltet recht mal eure Wettbücher aufschlagen, King Kutsche? Er ist drüben, also ich meine, wenn wir über die größten Hip-Hop-Größen der Geschichte reden,
wollen wir da eine Wette machen und dann, die Wette rausschauen, King Kutsche tritt auf? Ich finde das.
Dann muss King Kutsche plötzlich noch irgendwo auf die Bühne kommen.
Ja.
Aus dem Himmel wahrscheinlich herab in einem Jesus-Kostüm und abgehen.
Hauptsache Helikopter. Pulli muss er dabei haben.
Ja, das ist das Wichtigste, sonst erkennt ihn auch keiner.
Nein, genau.
Ja. Lester Paul sagt, ist das euer Ernst? Ihr freut euch auf die Hip-Hopper? Natürlich, das ist unsere Jugend. Bettis 36 sagt Shady, wie im Trailer, den erwartet er als Erstes. Das sind so die Wetten, die man um die Halftime-Show machen kann. Sportlich natürlich die große Wette, wer wird Super Bowl MVP? Was denkt ihr? Da redest du jetzt wieder mit Sebastian, ne?
Da könnt ihr aber Super Bowl MVP, das ist halt auch so, das ist Topschlagen im keine Ahnung wo.
Stafford, Burrow oder vielleicht doch jemand anders. Also die Quote, habe ich mir geguckt, bei Aaron Donald steht 20-1. Also wenn du 10 Euro bietest, kriegst du 200 Euro raus. Hm. Das machst du bei Aaron Donald. Würdet ihr auf die beiden Quarterbacks tippen oder glaubt ihr, hat auch eine andere Chance?
Also im Super Bowl finde ich immer auch jemand anders eine Chance, aber es ist natürlich der naheliegende Weg, dann zu sagen, dass wir der Quarterback werden. Aber keine Ahnung. Das ist
Cooper Cup.
Gib uns einen Namen, Sebastian. Cooper Cup, sagt Stolle.
Ja. OBJ.
Ihr glaubt also beide, dass die Rams gewinnen, würde ich damit rausschließen.
Ja.
Ich glaube, es gab auch schon mal einen MVP eines Verliererteams. Das ist schon ewig her, aber.
Ja, das ist ewig her, ja.
Wir haben uns damit jetzt verraten, ja.
Ich glaube natürlich, wie mein T-Shirt an die Bengals, wie die ganze Offseason schon. Glaube, dass am Ende Chase nicht nur Rookie, sondern auch MVP der Saison wird. Und guck mal, was die Community sagt. Ganz, ganz spannend. Von Miller ist sehr groß bei Shreddies und Mike Matthias. MVP McPherson, finde ich auch sehr spannend.
Ja, ein Kicker, okay. 9-3.
Sensation. Und da glaube ich, keinen Touchdown geben. Joe Mixon von Lukas Schreifogel. Wer weiß, kann ich mir auch gut vorstellen. Ramsey, finde ich, also ich würde einen Defensive-Spieler auch, würde ich mich sehr darüber freuen, ehrlicherweise.
Jetzt das sehe ich aber. Also der einzige Defensive-Spieler, der für mich Sinn macht, ist Donald, wenn er wirklich durch die O-Line durchgeht, wie heißes Meter durch die Butter, dann kann das schon sein. Aber wann war das letzte Mal Defender? Ray Lewis oder so, ne? Das ist schon ewig her.
Ist auf jeden Fall sehr schwer, also gerade für Ramsey.
Immer.
Wenn Ramsey ein gutes Spiel abliefert, dann wird er ja, also werden die Zahlen ja nicht hoch sein. Er wird ja nicht 7 Interceptions haben oder sowas. Sondern wird sonst
5 Pick 6?
Ja, das wäre natürlich was, klar. Aber so bei Ramsey, da ist es dann ja eher so, dass er seinen Gegenspieler komplett abmeldet und dann irgendwann auch in seine Richtung gar kein Ball mehr fliegen wird. Aber ja, Defender, klar, es wäre eine coole Story, auch so wie Desmond Howard damals hier, der Kick-Returner von den Packers, der Super Bowl-MVP geworden ist. Aber ja, es wird wahrscheinlich auf irgendwas der üblichen verdächtigen Offense spielen.
Malcolm Smith, Von Miller war MVP.
Gegen Cam Newton.
Genau. Ja. Danke, Flo. Ich glaube, wir sind soweit durch. Fehlt euch noch etwas? Habe ich noch irgendwas vergessen, worüber ihr reden wollt?
Den finalen Tipp brauchen wir hier noch.
Den finalen Tipp jetzt schon.
Ja, wollen wir verlieren? Wir sehen uns nicht mehr vor dem Sonntag. Also wir müssen den jetzt schon abgeben.
Sehr schön. Was tippst du denn, Stolle?
Gib Sebastian noch ein bisschen Zeit. Meine Glaskugel hat mir gesagt, ich muss dabei bleiben, weil ich am Sonntag in der Sendung gesagt habe, Rams 29-23 in Overtime. Cooper Kupp mit dem entscheidenden Touchdown.
Das war detailliert. Ja. Sebastian?
Ich bin beim 27-17 für die Rams.
Ich glaube, wir sehen leider Gottes einen relativ klaren Sieg für die Bengals, die überraschend stark machen, weil Stafford dann doch mehrfach versagt und Interception wirft bzw. ein Fumble hat. Von daher glaube ich, ist es am Ende 32-16 für die Bengals.
What? Okay. Ich glaube, das ist das gleiche Ergebnis, was er ja für die Chiefs gegen die Bengals getippt hat.
Möglich. Aber Lukas Schreifo gesagt auch 20-17 Bengals, das freut mich sehr. Und dann kann ich euch nur darauf hinweisen, wir werden diese ganze Woche jeden Tag Content für euch haben. Ab morgen früh geht's los mit dem Frühstücksei. Gestern Bam und Bertig auf allen Podcast-Plattformen auf YouTube. Da redet Stolle, wenn ihr noch mehr von ihm haben wollt, über seine, was war das, 8 Super Bowl-Thesen, glaube ich, Stolle, oder? 7? 8?
8 Super Bowl-Ringe. Super Bowl-Ringe. Meine 8. Ja, genau. Meine 8 Thesen zum Super Bowl, ja, genau.
Genau, dazu gibt es noch Icing the Kicker, Donnerstag, 16 Uhr. Da werden wir nochmal wirklich auf die Schlüsselduelle reingehen. Da werden Schuan und oder Max, ich weiß gar nicht, wer von beiden dabei ist, nochmal tief in die Taktikkiste gehen. Es wird ein Money Downs geben. Also wir werden unglaublich viel Content haben und dann 20 Uhr live hier sein und über die Superbowlerei reden. Werden eine schöne Show haben mit wirklich netten Gästen. Einen den Namen, den ich schon mal nennen kann, ist Wakes. Wer ihn kennt aus dem eFootball-FIFA-Universum, der wird dabei sein. Wir werden Madden spielen, wir werden einen Musikgast haben, wir werden ein bisschen grillen mit euch zusammen. Also wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abend. Und ab 22:30 überlassen wir euch dann den RAN-Moderatoren, den The Zone-Experten. Und dann könnt ihr dahin wechseln. Vielen, vielen Dank.
Ja, Michaels und Chris Collins.
Ganz genau. Game Pass natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob es auch einen deutschen Kommentar von Game Pass gibt. Würde ich mich nicht wundern, wenn es so wäre. Vielleicht ist sogar Max dabei. Also das würden wir auch nochmal euch. Max kommentiert Sachen.
Max kommentiert.
Ihr könnt natürlich Max von Garnier im Game Pass auf Deutsch sehen. Das ist, glaube ich, das größte Highlight, was es dann geben kann während des Super Bowls. Euch einen schönen Abend. Euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche der Community viel
und Spaß.
Und Stolle?
Ganz kurz noch, weil wir es ja kurz vor der Sendung erst reinbekommen haben, das ist okay. Wir haben auch noch ein Interview mit Max Pircher von den LA Rams.
Genau.
Die Woche.
International Pathway Player.
Genau, da kriegen wir nochmal exklusive Einblicke, wie es gerade bei den Rams so zugeht.
Das habe ich der dichteste deutschsprachige Experte, den man nur haben kann. Direkt im Team dabei. Ich habe ihn gesehen auf dem Feld, auch nach dem Spiel. Also der ist wirklich eigentlich Teil des Teams. Extrem spannend. Das gibt es jetzt auch noch. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Spaß. Bis die Tage.
Ciao, ciao.
Tschö.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.